An der Migros-Kasse beobachtete ich vor einiger Zeit eine Frau mit einem Erdbeerkörbchen. Mal sehen, ob das kommt. Genau. Die Kassierin wurde stutzig und fragte die Frau, ob in allen Körbchen so viele Erdbeeren drin sind. Ja, ja, in allen, sagte die Frau schnell. Und dann war die Kassierin doch unsicher, sie war noch jung und dreht sich um zu ihrer älteren Kollegin und schaut sie an und fragt, ist das so? Nein, das ist nicht so. Da sind viel mehr drin. Heute dürfen, heute müssen, heute sollen wir uns wieder mit so einem verflixten Gebot beschäftigen. Du sollst nicht stehlen, ist heute dran. Wer kennt nicht die Geschichte von Zachäus? Er war Zolleinnehmer im Römischen Reich. Er war klein, er war reich und er war verhasst. Aber sein Herz war voller Sehnsucht. Und darum kletterte er eines Tages auf einen Baum. Er hatte nämlich davon gehört, dass Jesus vorbeikommen soll. Und er wollte ihn unbedingt sehen. Und weil so viele Leute waren, brauchte er eben diesen Baum. Und dann kam der Moment, wo er als Erwachsener zum ersten Mal in die Hosen gemacht hat. Und zwar in dem Moment, als Jesus unter dem Baum stehen blieb und nach oben schaute und zu Zachäus sagte, Zachäus, komm schnell herunter, ich möchte heute dein Gast sein. Das müssen wir uns vorstellen, dass Zachäus ist noch nie Jesus begegnet. Er hat nur von ihm gehört. Umgekehrt natürlich Jesus auch nicht dem Zachäus. Jesus konnte gar nicht wissen, dass dieser kleine Mann auf dem Baum sitzt. Vermutlich hat er sich hinter den Blättern noch versteckt. Und Jesus wurde von einer großen Volksmenge begleitet. Es war ein Gedränge wie am Christustag zum Beispiel vor einigen Jahren. Aber er bleibt stehen. Zachäus wurde unbewusst an diesen Ort geführt und offensichtlich war diese Begegnung schon in der Ewigkeit geplant worden. Darum wusste Jesus davon. Und Zachäus musste auf diesen Baum klettern und Jesus musste an diesem Baum vorbeikommen, hinaufschauen und eben das sagen. Termin mit Jesus. Ich glaube, dass Gott solche Termine macht mit unserem Gewissen. Plötzlich steht er da, klopft an und spricht zu uns. Völlig unvorbereitet trifft es uns in unserem Innersten und wir spüren, jetzt meint Gott mich. Ich habe einen Termin mit dir. Ich will heute mit dir reden. Ich will heute dein Gast sein. Wir wissen ja, wie die Geschichte weitergeht. Zachäus fiel wie eine reife Frucht vom Baum vor die Füße Jesu und er hat mit ganz großer Begeisterung Jesus aufgenommen in sein Haus. Und jetzt spüren wir, und ich denke, Zachäus hat das in dem Augenblick gespürt, jetzt wird alles gut. Wir lesen nämlich im Bibeltext, Zachäus wurde auf einmal sehr ernst. Herr, ich werde die Hälfte meines Vermögens an die Armen verteilen. Und wem ich am Zoll zu viel abgenommen habe, dem gebe ich es vierfach zurück. In der Gemeinschaft mit Jesus wird das Herz von Zachäus verändert. Wir hören nichts von einer Predigt. Und Zachäus geht auf diese Gemeinschaft ein Und weil er nie mehr diese Gemeinschaft mit Jesus verlieren möchte, tut Zachäus zwei Dinge, die vorher undenkbar waren für ihn. Zachäus gibt zu, ja, ich habe gestohlen. Ich habe andere Leute betrogen. Das war falsch. Das Zweite, Zachäus entscheidet sich, das, was er gestohlen hat, zurückzugeben. Wiedergutmachung. Das klingt so schön und gut, aber in Wirklichkeit ist es eine Knochenarbeit gegen meinen Stolz. Ich habe nicht so oft Dinge bekennen und zurückbringen müssen. Aber wenn es geschehen ist, wenn es sein musste, das war schwierig. Ich war, ich glaube, 12 Jahre alt, als ich Dinge zurückbringen musste. Ich war 18 Jahre alt, als ich jetzt noch in Erinnerung, als ich Dinge zurückbringen musste. Das war sehr demütigend. Aber auf Diebstahl gibt es nur eine Antwort. Und zwar die Antwort, ich nenne die Sünde beim Namen. Ich bekenne sie. Ich stehe so dazu, wie es war. Und die zweite Antwort, ich bringe das, was ich gestohlen habe, zurück. Ich bringe das in Ordnung. Es erinnert mich an einen jungen Mann, der mitten in Bregenz vor vielen Jahren Rollbretter bewunderte. Und eins davon hat ihm ganz besonders gefallen. Eins hat ihm ganz besonders gefallen und er hat das, muss ich mal schnell schauen, ob ich das doch noch habe. Nein, schade, hatte so ein schönes Bild. Ja, auf jeden Fall. Irgendwann hat er das auch aus dem Regal genommen, er stand drauf und hat es ein bisschen probiert und plötzlich ist er aus dem Geschäft rausgefahren mit dem Rollbrett. Und irgendwann kam er dann zu mir und dann sagt er, du, was mache ich? Und dann frage ich, ja, was machst du? Und dann sagt er, meinst du zurückbringen? Sag ich, ja, wäre das Richtige. Ja, ich bring's zurück. Er hat es nie zurückgebracht. Und einige Zeit später hat er den Kontakt verloren. Mehr und mehr habe ich gemerkt, dass seine Beziehung zu Jesus abflacht. Die meisten von uns kommen gar nicht so weit, ihren Diebstahl zu bekennen. Die meisten bleiben bei Ausreden stehen. Es war ja eine Kleinigkeit. Ich habe ja nicht Menschen bestohlen, die darauf angewiesen sind. Niemand wurde dadurch wirklich geschädigt. Die Geschäfte haben es ja sowieso einkalkuliert. Wer oft in Österreich einkaufen geht und mehr über die Grenzen mit als erlaubt, der sagt, ja, der Zöllner hat ja nichts wissen wollen. Hat mich vorbeifahren lassen. Oder bei der Steuererklärung, ja, da hat es Geschäftsleute, die viel mehr nicht angeben, die Kleinigkeit, ich muss sowieso zu viel Steuern zahlen. Und wie viele Arbeitnehmer nehmen es nicht so genau mit ihrer Pausenzeit, bummeln herum bei der Arbeit, wenn der Chef nicht da ist, erledigen persönliche Telefonate während dem Arbeiten. Und dann bedient man sich auch mit Kleinmaterial im Betrieb. Man bezahlt nicht dafür mit dem Argument, ich tue ja eh schon mehr, als ich tun müsste. Chef kann froh sein. Oder ja, mein Chef oder mein Vorarbeiter hat es ja gesehen und nicht gesagt. Manche stehlen die Ehre von anderen Menschen, sie rücken sich in ein gutes Licht, reden über eine Leistung, die sie gar nicht gebracht haben, sondern wo sie nur beteiligt waren dran. Oder machen Vorgesetzte auf Schwachstellen von anderen Mitarbeitern aufmerksam, möglichst immer auf die Weise, dass ich gut dastehe dabei. Manche stehlen die Ehre von anderen Menschen, sie rücken sich in ein gutes Licht. Eben, man nennt das mit fremden Federn schmücken. Manche stehlen die Zeit von anderen. Sie halten Leute auf mit nutzlosem Geschwätz über andere. Eine weitere Form des Stehlens können wir hier, ich möchte darauf dann nachher nicht eingehen, aber als Gedankenanstoß.
Peter möchte gerne einen dieser ultratrendigen Schlüsselanhänger. Im Laden kostet der 12,90 Franken. Ganz schön teuer. Den Anhänger macht der Indonesier Siti. Jeden Tag schnitzt er 20 Stück. An jedem verdient er einen Franken und kann damit seine Familie gut ernähren. Zwei Tage später sieht Peter, dass der gleiche Anhänger nur noch 6 Franken kostet. Super, aber immer noch zu teuer. Gleichzeitig arbeitet Siti viel hektischer. Er schnitzt jetzt pro Tag 40 Schlüsselanhänger, um gleich viel zu verdienen. Die größeren Kinder müssen mitarbeiten und können nicht mehr zur Schule. Eine Woche später kostet derselbe Anhänger nur noch 3 Franken. Peter ist begeistert, jetzt will er gleich 10 Stück. In Indonesien ist Siti verzweifelt. Die ganze Familie arbeitet und bekommt trotzdem immer weniger Lohn. Dabei hat er doch so gehofft, dass es seine Kinder einmal besser haben. Im Geschäft entdeckt Peter neben den 3-Franken-Anhängern die genau gleichen für 12 Franken. Die Verkäuferin erklärt, diese Anhänger werden so produziert, dass die Arbeiter und ihre Familien davon gut leben können. Die anderen nicht. Peter muss entscheiden, ob er stehlen oder teilen will. Er denkt nicht lange nach, kauft 10 Schlüsselanhänger und bezahlt gerne 120 Franken.
Von einem ganz anderen Betrug, den viele nicht wahrnehmen, lesen wir im Buch des Alten Testamentes, am letzten Buch bei Maleachi. Da lesen wir wörtlich, wie Gott fragt, findet ihr es etwa richtig, wenn ein Mensch Gott betrügt? Ihr betrügt mich die ganze Zeit, ihr entgegnet, womit haben wir dich betrogen? Und dann gibt Gott die Antwort darauf, ihr habt mir den 10. Teil nicht gegeben. Gott sagte ja am Anfang der Geschichte zu den Menschen, vermehrt euch, bevölkert die Erde und nehmt sie in Besitz. Ich vertraue euch die ganze Erde an. Ihr sollt sie verwalten. Ihr sollt euch daran freuen, damit arbeiten. Und später hat Gott sein Volk aufgefordert, ihm zu vertrauen und ihm aus Dankbarkeit für all das, was er uns schenkt, den 10. Teil in sein Reich für seine Diener zu geben. Gott fordert nebst dem 10. auch zum Teilen auf. In der Gemeinde. Menschen, die in Not sind. Und in der Apostelgeschichte, da lesen wir davon, Apostelgeschichte 2, die Gläubigen lebten wie in einer großen Familie. Was sie besaßen, gehörte ihnen gemeinsam. Wer ein Grundstück oder einen anderen Besitz hatte, verkaufte ihnen und half mit dem Geld denen, die in Not waren. Ich kann als Jünger von Jesus auch zum Dieb werden, wenn ich dem Bruder und der Schwester meine Hilfe versage. Die Jesus einem dieser geringsten Brüder durch mich geben möchte. Jesus sagte, wenn einer dir ein Hemd nehmen will, so gib ihm auch noch den Mantel. Wenn einer von dir verlangt, eine Meile mit ihm zu gehen, dann gehe 2 Meilen mit ihm. Gib dem, der dich um etwas bittet und auch dem, der etwas von dir leihen will. Ja, wir möchten jetzt noch der Frage nachgehen, was ist das Gegenteil von stehlen? Gegenteil von stehlen ist loslassen, ist geben, ist schenken. Eines ist gewiss, wir haben einen unglaublich großzügigen Gott, das hat schon mit der Schöpfung angefangen, als er sein ganzes Werk in unsere Hände gegeben hat und als Verwalter eingesetzt hat. Wir dürfen es brauchen, wir dürfen es genießen. Anschließend in der Cafeteria, der Früchtekorb, der immer da steht. Das ist von oben, das ist ein Geschenk unseres Schöpfers. Wir dürfen es genießen. Er gibt uns das Beste und Schönste und Kostbarste, was er hat. Er gibt uns nicht nur die ganze Schöpfung, er gibt uns sich selber, Jesus. Und Jesus gibt uns Dinge, die wir nirgends kaufen können. Der reiche Zachäus, der konnte alles loslassen. Seinen ganzen Besitz loslassen. Warum? Weil er entdeckt hat, Mensch, ich bekomme Leben. Mir wird vergeben. Ich bekomme eine neue Zukunft. Er hat zutiefst begriffen, ich brauche das alles nicht mehr. Ich muss nicht mehr stehlen. Ich muss nicht mehr betrügen. Ich brauche auch das viele Geld nicht mehr, all die schönen Dinge, von denen ich meinte, dass sie mich glücklich machen und dass ich sie unbedingt brauche. Ich brauche es nicht mehr. Wenn ich diese Dinge loslasse und dafür die Nähe Jesu erfahre, bin ich unendlich, unendlich viel reicher. Das hält keinem Vergleich stand. Zachäus hat begriffen, geben macht glücklicher als nehmen. Das hat ja der reiche junge Mann nicht verstanden. Er kam auch zu Jesus, sogar direkt vor ihn, mit konkreten Fragen. Und Jesus forderte ihn auf, zu wählen. Und der junge Mann reich wählte den Reichtum. Er hatte den Eindruck, ohne das kann ich nicht leben. Und das war wie eine Entscheidung. Oder es war eine. Er ging traurig davon. Wie viele leben in ihrem Innersten traurig, weil sie etwas in den Händen halten, das ihnen nicht gehört. Das müssen nicht nur materielle Werte sein, die wir einmal gestohlen haben und die immer wieder hochkommen im Gewissen, wo wir daran erinnert werden. Im Paradies hatte Eva die verbotene Frucht in der Hand. Sie wusste ganz genau, das sollte ich nicht tun. Sie hat es getan, mit den entsprechenden Konsequenzen. Adam und Eva hat sie ins Verderben gerissen. Und uns damit. Eine wahre Geschichte: Im Oktober 1951 wurde in Oak Ridge, dem amerikanischen Atomzentrum, ein seltsamer Diebstahl bemerkt. Einige Gramm wertvollen Plutonium waren spurlos verschwunden. Man vermutete eine Tätigkeit ausländischer Spione, aber die Fahndungsaktionen der Geheimpolizei verliefen im Sand. Erst 18 Monate später kam man dem Täter auf die Spur. Eines Tages meldete sich der technische Sekretär des Atomzentrums, Anthony. Plötzlich war er krank, der ärztliche Befund war eindeutig. Anthony litt unter der Einwirkung radioaktiver Strahlen. Seine Herzkrankgefäße waren weithin zersetzt. Im Laboratorium selbst konnte er sich diese Krankheit kaum zugezogen haben, denn dort waren ausreichende Sicherheitsmaßnahmen getroffen. Der Schluss war zwangsläufig, Ruwo musste der Dieb vom Oktober 51 sein. Bei seiner Vernehmung legte er ein volles Geständnis ab. Ruwo stand allerdings nicht im Dienst einer ausländischen Macht, er wollte bloß reich werden. Er wollte das Plutonium einem geeigneten Käufer anbieten und versteckte das gefährliche Material in einer kleinen Geldkassette unter seinem Bett und vernichtete damit sein eigenes Leben. Als ein Gespenst von 41 Kilo hat ihn der Strahlentod ereilt. Man kann diese Geschichte fast nicht glauben, aber sie ist wahr. Sie strotzt vor fahrlässiger Dummheit. Aber im Blick auf die Sünde sind wir oft so fahrlässig und so dumm und haben verborgene Winkel unseres Lebens, wo strahlendes, tödliches Material liegt. Wir meinen damit sogar noch Geschäfte machen zu können und spüren dabei nicht, wie es langsam unser Leben, unseres inneres Leben zerstört. Und die Bibel sagt, dass es für Diebe keinen Platz im Himmel gibt. Stellt euch das vor. Für Diebe gibt es keinen Platz im Himmel. 1. Korinther Kapitel 13, da lesen wir, habt ihr vergessen, dass für Menschen, die Unrecht tun, in Gottes Reich kein Platz sein wird. Darauf könnt ihr euch verlassen. Und jetzt kommt die Aufzählung. Keiner, der unzüchtig lebt, keiner, dem irgendetwas wichtiger ist als Gott, kein Ehebrecher, kein Mensch, der sich von seinen Begierden treiben lässt und homosexuell verkehrt, wird einen Platz in Gottes Reich haben. Auch kein Dieb, kein Ausbeuter, kein Trinker, kein Verleumder oder Räuber. Für Gott ist Diebstahl genauso keine Bagatelle wie ein Ehebruch. Wer das Gebot Gottes an irgendeiner Stelle übertretet, der wird für das ganze Gesetz schuldig, sagt Jesus. Und Zachäus durchbricht diesen göttlichen Kreislauf oder diesen tödlichen Kreislauf. Er steht auf und erklärt sich ohne Wenn und Aber zum Jünger von Jesus. Er bricht radikal mit der Sünde und Jesus gibt ihm die schönste Antwort, die man hören kann. Er sagt, heute ist ein großer Tag für dich und deine Familie, denn Gott hat euch heute als seine Kinder angenommen. Du warst einer von Abrahams verlorenen Söhnen. Der Menschensohn ist gekommen, Verlorene zu suchen und zu retten. War Zachäus glücklich? Ja, natürlich. Und wie glücklich war er? Bist du glücklich? Oder hat dich Gott heute Morgen einen versteckten Fuchs im Weinberg erinnert? Das ist ein ganz starkes Bild aus dem Liebeslied, im Hohelied. Da heißt es nämlich, fangt uns doch die kleinen Füchse, denn sie verwüsten den Weinberg, wenn die Reben in schönster Blüte stehen. Das ist einer der großen Ängste im Orient, in den Weinbergen, im Frühlingsblüten, die jungen Trauben. Da gibt es Füchse, eigentlich kleine Schakale, die dann in die Weinberge hineingehen und das gerne fressen. Verderben. Salomo nimmt dieses Bild in Bezug auf die Liebe. Es sind kleine Schakale, die die jungen Triebe unserer Beziehung zueinander und zu Gott zerstören. Ich habe vor einiger Zeit Radio Vorarlberg etwas Interessantes gehört, ein Manager, der in einem Seminar eine Kindheitserinnerung erzählt hat. Sein Vater war sehr streng mit ihm. Er wurde oft hart bestraft und bekam auch wenig Taschengeld. Er wollte aber vor seinen Mitkollegen nicht dumm dastehen und hat immer wieder Schallplatten geklaut und die mit in die Schule genommen. Und irgendwann kam sein Vater ihm auf die Schliche. Und er hat unglaubliche Angst gehabt vor seinem Vater, was jetzt passiert. Und dann kam der Vater auf ihn zu und sagte ihm, du kannst ja hervorragend zeichnen. Jetzt machst du die schönste Zeichnung, die du je gemacht hast, und dann nehmen wir die Schallplatten und gehen zum Besitzer des Geschäftes und schauen, was der dann macht. Und er hat dann wirklich die schönste Zeichnung gemacht von seinem Leben. Und sie sind zu dem Besitzer gegangen in dem Geschäft. Und dann sagte der Geschäftsbesitzer, das tust du nie mehr, Schallplatten klauen. Aber du bist sehr, sehr mutig, dass du zu mir gekommen bist. Darauf kannst du stolz sein. Und der Manager sagte dann in diesem Seminar, dass seine Beziehung zu seinem Vater sich dadurch verändert hat. Hat er plötzlich gemerkt, dass es sein Vater gut mit ihm meint und dass er ihm auch da eine Hilfe war. Jenes Erlebnis hatte auch eine gute Auswirkung auf seinen Selbstwert und alle seine Beziehungen. Und heute fragt uns Gott, hast du gestohlen? Bewahrst du an irgendeiner Stelle in deinem Leben radioaktives Material? Konnten kleine Schakale in deinem Leben eindringen und die Frühlingsknospen der Liebe, deiner Beziehung zu Gott oder zu Menschen stören oder zerstören? Es lohnt sich einfach nicht, damit zu leben. Es lohnt sich, demütig zu werden und zu bekennen, wo ich schuldig geworden bin. Es lohnt sich, Dinge zurückzugeben. Ich habe einige Geschichten miterlebt, wo Dinge zurückgegeben werden mussten, die mit Gericht und schweren Strafen hätten bestraft werden können. Ich habe immer wieder Wunder erlebt. Es lohnt sich, Dinge zurückzugeben, die nicht mir gehören. Geben macht glücklicher als nehmen. Vielleicht ist es sogar ein erster Schritt, um in meinem Leben diese Vision wieder neu zu verwirklichen. Wirkungsvoll beten, leben und reden. Da sind wir ja dran. Oder unser Grundmotto, dass Gottes Liebe Kreise zieht in unserem Leben. Und wenn da etwas stockt, könnte es mit radioaktivem Material im Zusammenhang stehen, das noch unter meinem Bett schlummert. Wenn ich umkehre und mein Leben in Ordnung bringe wie Zachäus, dann geschieht etwas Neues. Für alle, die Zachäus kannten, war nämlich eines klar, was sie an Zachäus miterlebt haben. Das konnte nur Jesus bewirkt haben. Und das ist genau dieses Zeugnis. David hat im Alten Testament ein Lied geschrieben und wir werden es dann gleich miteinander singen. David hatte ja auch gestohlen, er hatte eine fremde Frau gestohlen und er hat das Leben dieses Ehemannes gestohlen von dieser fremden Frau. Das war hoch radioaktives Material, Störmaterial unter seinem Ehebett. Er konnte nicht mehr schlafen. Sein inneres Leben war total gestört. Er hat unsäglich darunter gelitten, bis zu dem Augenblick, wo er seine Schuld bekannt hat. Und dann hören wir, wie er schreibt, Gott sei mir gnädig nach deiner Güte. Tilge meine Sünden nach deiner großen Barmherzigkeit. Wasche mich rein von meiner Missetat. Reinige mich von meiner Sünde, denn ich erkenne meine Missetat und meine Sünde ist immer vor mir. O Gott, schaffe in mir ein reines Herz. Gib mir einen neuen, beständigen Geist. Verwirf mich nicht vor deinem Angesicht und nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir. Erfreue mich wieder mit deiner Hilfe und mit deinem willigen Geist. Rüste mich aus. Und wisst ihr, was im gleichen Psalm noch steht? Einige Zeilen weiter. Da schreibt David, ich will die Übertreter deine Wege lehren, dass sich die Sünder zu dir bekehren. Geht das? Ein Ehebrecher? Ein Mörder, der die Sünder lehrt, sich zu bekehren? Geht das? Ja, es geht. Wisst ihr wieso? Was war Zachäus für ein Zeuge, als er sein Leben in Ordnung gebracht hat? Die wussten alle, das ist ein Betrüger. Aber jetzt, Mensch, was macht er jetzt? Und David steht zu seiner Schuld. Er bekennt sie. Er bringt sie so weit wie möglich in Ordnung. Und jetzt lehrt er aus dieser Erfahrung heraus, Sünder, wer könnte glaubwürdiger über dieses Thema reden wie David? Wir möchten jetzt miteinander dieses Lied singen. O Gott, schaffe in mir ein reines Herz. Und wenn irgendwo dieses radioaktive Material, wenn du das wieder gespürt hast, weil es verknüpft ist mit etwas in deinem Leben, das du noch nicht in Ordnung gebracht hast, vielleicht schon 10, 20, 30, 40 Jahre oder noch länger, dann sprich es aus vor Gott. Bekenne es und sprich ihm auch aus, ich will das in Ordnung bringen, so gut ich das noch kann. Ohne Wenn und Aber, ohne jegliche Ausflüchte, ich will es in Ordnung bringen. Ich möchte dich einfach einladen dazu. O Gott, schaffe in mir ein reines Herz.